Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Andreas, du bist doch jetzt hautnah dran in Katar am WM-Pokal. Weißt du, was der Pott wert ist?
Boah, er ist unbezahlbar, aber also zumindest ist es ein ideeller Wert ohne Gleichen.
Ja, das ist klar, aber ich meine jetzt nur den Materialwert.
Also das Ding wiegt 6,1 Kilo, ist zum großen Teil aus Gold, wird entsprechend teuer sein. Also
Dominik Lochmann, das ist der Geschäftsführer der Edelmetall Service GmbH, der hat das für die Kollegen vom SED mal eingeschätzt, was der Pott wert ist, und der hat vorgerechnet, 36,8 Zentimeter ist er hoch, du hast schon gesagt, 6,1 Kilo schwer, davon wiegen die zwei Malachit-Halbedelsteinkränze im Sockel zusammen 1,2 Kilogramm und die restlichen 4,9 Kilogramm sind zu 75% aus reinem Gold. Jetzt darfst du rechnen.
Ja, ich habe den aktuellen Goldkurs jetzt natürlich nicht im Kopf, obwohl Gold hier in Katar ein großes Thema ist.
Ja, der liegt bei etwa 53 Euro pro Gramm. Also, können wir zusammenrechnen, hat der WM-Pokal Stand jetzt einen Wert von so roundabout 195.000 Euro.
Da fällt der 195.000 Euro. Das ist ein schöner Batzen Geld, ganz klar, dass den die Spieler nach dem Cup-Lift sofort wieder aus den Händen genommen bekommen. Das ist verständlich.
Ja, schöner Batzen Geld, alles ein bisschen relativ. Also ich glaube, kein FIFA-Funktionär wird sich dafür korrumpieren lassen. Aber Lionel Messi, der würde für das Ding wahrscheinlich töten.
Ja, und das muss er ja jetzt wohl auch. Sonst wird das nie mal was, dass er den auch mal kriegt und auch oben reckt. Die verlieren gegen Saudi-Arabien. Sehr zum Gelächter übrigens aller hier in Katar. Das ist ja schon ein bisschen peinlich. Und die langen Gesichter der Fans, holala.
Das ist natürlich gleich auch noch Thema bei uns bei der Aufarbeitung des gestrigen Spieltags. Außerdem lassen wir uns von Patrick Ittrich erklären, warum in Katar immer so verdammt lange nachgespielt wird. Und wir haben uns die Japaner mal genauer angeguckt und erklären euch, was auf die deutsche Mannschaft dann heute später am Tag noch zukommen wird.
Also sagen wir guten Morgen und Merhaba aus dem schönen Katar-WM-Podcast des Tages. Euer erster, wie ich denke, der einzige übrigens bierfreie, die einzige bierfreie Viertelstunde des WM-Tages, denke ich mal. Na, wobei, hier, wir haben hier ein paar mehr. Also ich bin Andreas Wurm.
In Katar ist es vielleicht bierfrei. Hier in Hamburg stand jetzt nicht. Nein, ich trinke auch noch nicht so
viel. Ja, mach mich doch ruhig neidisch. Ich krieg hier wirklich nichts. Du kannst hier in keinem Supermarkt und nichts kaufen. Ja, du musst wirklich in eine Hotelbar gehen. Und da ich in einem Apartment untergebracht bin, ist das super schwierig für mich. Herzlichen Glückwunsch, Bruder.
Ja, 4 Wochen ohne.
Ja, das stimmt. Es gibt Stellen an meinem Körper, denen kommt es gut, zugute.
Ich wollte gerade sagen, der kommt rank und schlank wieder aus Katar. Aber mal gucken.
Dann bleibe ich aber noch bestimmt ein bisschen gut länger trotzdem. Hier.
Nee, Essen ist aber doch gut, oder?
Ja, super. So arabisches Essen ist gut. Kann man machen.
Ja, süße. Schön gewürzt. Also ich bin ein bisschen neidisch. Übrigens, ich bin Malte Asmus, wer das noch nicht weiß. Und gleich nach dem Opener, da bringen wir euch erstmal auf den WM-Stand jetzt mit unserem Newsblog.
Analyse.
2-0 Nummern zwischen Dänemark und Tunesien sowie Mexiko und Polen. Ein französischer 4-1 Kantersieg gegen Australien, mit dem die Equipe Tricolore dem Weltmeisterflug vorerst mal den Mittelfinger zeigte. Und eine faustdicke Überraschung. Ausgerechnet Underdog Saudi-Arabien brachte möchtegern Favorit Argentinien die erste Niederlage seit 3 Jahren bei und bescherte dem eigenen Volk durch den 2-1 Sieg einen neuen nationalen Feiertag.
Das Topspiel.
Die Storyline war eigentlich schon kurz vor Anpfiff geschrieben. Lionel Messi schiebt lässig einen Elfmeter rein, Argentinien gewinnt und weiter geht's mit der Titelmission. Tja, aber wer so früh schon anfängt, Spielberichte zu schreiben, der wird bestraft. Denn es passierte danach schon fast Historisches. Nach einer überlegenen ersten Hälfte mit 3 Abseitstoren für Argentinien gerieten die Argentinier plötzlich dann doch noch wieder böse ins Schwimmen. Die giftigen Saudis, bis dahin bemüht, aber komplett harmlos, übertölpelten den großen Favoriten gleich 2-mal innerhalb von 5 Minuten. Messi und Co., die wussten gar nicht, wie ihnen da geschah und bissen sich danach an der knallharten Abwehr und vor allem dem Torhüter der Saudis die Zähne aus.
Der Spieler des Spieltages.
Es war ohnehin der Spieltag der Torhüter. Für Saudi-Arabien glänzte Mohamed Alouweis, der schon fast im Stil von Manuel Neuer die Argentinier das Fürchten lehrte. Mal als Katze auf der Linie, mal als Libero auf Abwägen. Im Eifer des Gefechts rammte er zwar auch einem Mitspieler mal versehentlich beim Rauslaufen das Knie ins Gesicht, aber das konnte der angesichts des Sieges dann auch verschmerzen. Und auch Polens Wojciech Szczęsny mit seinen Paraden, aber noch mehr Mexikos Guillermo Ochoa waren Highlights. Zudem übrigens gleich noch mehr.
Das viel sonst noch auf?
Robert Lewandowski hat gefühlt schon überall auf der Welt und gegen jeden Gegner getroffen, aber noch nie bei einer WM, auch nicht gegen Mexiko gestern. Da scheiterte er mit einem Elfmeter an Keeper Ochoa, der mit seiner Parade des allerdings auch nicht besonders gut geschossenen Strafstoßes die Fiesta der ohnehin extrem begeisterten Mexikaner auf den Rängen eskalieren ließ. Mexikos Fans, die ersten, die einem wirklich WM-Stimmung verpassen. Unterm Strich also kein guter Tag für Superstars. Messi verliert ein Spiel, Cristiano Ronaldo den Job bei Manchester United, die haben ihn jetzt gefeuert. Lewandowski verschoss einen Elfmeter. Ein Held aus der zweiten Reihe durfte dagegen gestern feiern, Olivier Giroud, der egalisierte mit seinen Toren 50 und 51 im Nationalteam der Franzosen den All-Time-Rekord der Equipe Tricolore von Thierry Henry.
Hintergrund.
Sag mal, warum wird denn bei dieser WM eigentlich so viel nachgespielt? Ne? Also eigentlich, ich dachte, ich werde nur für 90 Minuten bezahlt, aber das ist hier einfach mehr. Ja? Da dauert ein Spiel ja mal locker 15 bis 20 Minuten länger als normal. Also mindestens.
Da machst du schöne Überstunden. Das ist eine gute Frage. Die ist mir in den letzten Tagen auch schon oft gestellt worden. Lassen wir die einfach mal einen Experten beantworten. DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat das nämlich in seiner Funktion als Schiedsrichter-Experte bei den Kollegen von Magenta TV genauer erklärt.
Man möchte die Nettospielzeit auf 60 Minuten heben. Bei der letzten WM war sie bei 57, das war nicht zu wenig. Man möchte mehr Fußball sehen in der Nettospielzeit und deswegen sagt man, dass alles, was länger als 15 Sekunden dauert, also da redet einer mit dem Spieler, der diskutiert und es dauert 16 Sekunden, dann kommt das on top. Plus Auswechslung, plus all, und das macht diese lange Nachspielzeit aus.
Ja, und die findet Ittrich, sagen wir es mal so, zumindest ziemlich grenzwertig.
Die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Weil es immer in der Nachspielzeit zu Situationen kommt, wie in der 10. Minute der Nachspielzeit, zu einem Foulspiel, und der Schiedsrichter musste raus. Ich sehe alles aus Schiedsrichtersicht. Und was passiert? Der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, wer weiß, ob er noch ein Spiel kriegt. Deswegen finde ich das mit der Nachspielzeit auch grenzwertig. Wir müssen mehr Nachspielzeit machen, aber für solche Fälle finde ich es schon echt grenzwertig.
Ittrich argumentiert hier aus der Sicht des Schiedsrichters, aber auch für die Spieler ist das insgesamt nicht nur grenzwertig, sondern sogar richtig problematisch. Das hat Magenta TV-Experte Moritz Volz ergänzt, ehemaliger Bundesliga- und Premier League-Spieler, und der meint damit natürlich Stichwort Belastungssteuerung.
Wenn man mal an die Belastung jetzt wieder der Spieler denkt, das ist ein Spiel mit Verlängerung in dem Fall für England gewesen oder für beide Mannschaften gewesen. Es gab kaum eine Vorbereitungszeit auf diese WM. Es wird aus dieser WM gleich wieder in Vereinswettbewerb gehen. Und wenn dann noch jedes einzelne Spiel dieser WM über 20 Minuten länger dauert, dann wird wieder auch wenig an die Spieler gedacht.
Analyse.
Heute geht die Fußball-Weltmeisterschaft dann auch fußballerisch endlich auch für die deutsche Nationalmannschaft und auch für mich los. Und der DFB und sein Team, ja, also traditionell haben wir bei Turnieren meistens eine ziemlich starke, bei WM-Turnieren meistens eine ziemlich starke Startbilanz. Von 19 Auftaktspielen wurden 13 gewonnen, 4 endeten unentschieden und nur 2 gingen verloren, und vor allem 4 Weltmeistertitel, ja, wurden allesamt mit dem Auftaktspiel sozusagen gewonnen. Also Auftaktspiel gewonnen, Weltmeister geworden. Andererseits, setzt da eine Niederlage, war das auch der Anfang vom Ende. Was erwartet uns, Malte, heute gegen Japan? Was erwartet uns dafür ein Gegner?
Also auf jeden Fall ein Außenseiter, aber trotzdem ein nicht zu unterschätzender Gegner. Denn die Japaner, ja, die haben ja zahlreiche Spieler, die in Europas Top-Ligen aktiv sind, sind also Spieler auf sportlich hohem Level natürlich gewohnt. Wir kennen ja einige von denen aus der Bundesliga. Ito und Endo von Stuttgart, Yoshida von Schalke, Haraguchi von Union, Kamada von Frankfurt, Doan von Freiburg, Itakura von Gladbach, Asano aus Bochum, Tanaka aus Düsseldorf. Also die kennen natürlich dann auch ihre Gegenspieler heute zum großen Teil sehr gut. Und dazu kommen ja noch 9 weitere Europa-Legionäre.
Naja, das ist klingt schon mal als eigentlich ein ganz starkes Team. Ne? Die einzigen beiden Duelle zwischen Japan und Deutschland liegen schon ein bisschen länger zurück. Das war 2006, da gab es ein Testspiel, ein 2:2. 2004 gewann das deutsche Team dann mit 3:0. Daraus kann man natürlich keine Rückschlüsse mehr ziehen. Das ist schon wirklich lange her. Wie würdest du den Spielstil der Japaner Stand jetzt beschreiben? Und wir denken auch mal dran, bei der letzten Weltmeisterschaft haben die sich mit Belgien, dem Finalisten, dann ein wirklich großes Spiel geliefert. Ja? Mhm.
Das stimmt. Und Japan ist auch Stand jetzt eine Mannschaft, die sich definitiv nicht nur hinten reinstellen wird. Also ganz im Gegenteil, sogar gegen vermeintlich stärkere Gegner formieren die sich nämlich meist in einem 4-1-4-1, verteidigen sehr hoch, stören also früh und ihr eigenes Angriffsspiel, das kann sich auch sehen lassen, denn Japan hat eine große Stärke und das ist schnelles Pass- und Laufspiel. Die haben so eine Art Duracell-Mentalität, sind immer in Bewegung, extrem wuselig und auch sehr konterstark. Und das ist ja was, wo die deutsche Hintermannschaft, Niki Süle hat es in der Pressekonferenz vorgestern, glaube ich, gesagt, doch immer große Probleme hat, recht anfällig ist. Aber auch bei eigenem Ballbesitz ist Japan gefährlich. Die können ihr Spiel sehr schön von hinten aus dem Mittelfeld aufbauen, bewegen sich dann auch da sehr schnell über die Flügel nach vorne. Ito oder Mitoma, das sind so die Aktivposten da auf den Flügeln. Und damit bewegen sie sich in Richtung gegnerisches Tor und kreieren so da dann auch einen Großteil ihrer Chancen.
Naja, also das zeichnet sie also durchaus auch aus. Muss ganz kurz korrigieren. Ich habe gerade gesagt, Belgien war im Finale. Das waren sie nicht. Sie sind Dritter geworden in Russland bei der Weltmeisterschaft 2018. Nur das, damit jetzt keiner hier eine Sprachnachricht schickt und sagt, der Wurm erzählt Käse. Haben sie ihm
dein Mitbewohner Gehirn. Ist doch Belgier, der hat dich bestimmt
unter Druck gesetzt. Der ist jetzt gerade nicht da. Also der ist oder schläft noch? Ich weiß nicht. Chris,
wahrscheinlich.
Ist egal. Gut. Aber sag mal, haben die auch Schwächen?
Ja, die Chancen, die sie sich herausspielen, ich hatte es eben gesagt, die über außen herausgespielt werden, die nutzen sie viel zu selten. Ihr Expected Goal-Wert, der ist wirklich stark ausbaufähig. Die haben in der Quali gerade mal 12 Tore geschossen und das war zusammen mit Saudi-Arabien die schwächste Ausbeute da in den Asiengruppen. Ja, und das liegt dann auch an ihrer Ungefährlichkeit nach Standardsituationen. Da haben sie keinerlei Experten, die das jetzt wirklich besonders gut können und ihnen fehlt auch ein absoluter Star, so ein Leader, also einer, der die Mannschaft auch mal mitreißen kann, wenn es nicht so gut laufen sollte. Und da hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass es dann für Japan nicht ganz so gut läuft heute im Spiel.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Also, das erste deutsche Spiel beginnt um 14 Uhr. Das ist katarischer Zeit um 16 Uhr. Und ich muss jetzt auch jede Sekunde, also wenn ihr den Podcast zum Start wirklich 7:07 hört, dann bin ich quasi direkt zum auf dem Weg sozusagen schon ins Stadion. Ja? Übrigens ohne den verletzten Leroy Sané. Also der liegt jetzt nicht bei mir hier noch, sondern der ist im Mannschaftsquartier. Davor will Vize-Weltmeister Kroatien im ersten Spiel des Tages um 11 Uhr wiederum deutscher Zeit mit einem Sieg gegen Marokko auch erfolgreich in das Turnier starten, klar.
Ja, die Form spricht für Kroatien. Die haben 5 Länderspiele in Folge gewonnen und Marokko, die warten seit 1998 auf ein gewonnenes WM-Spiel.
Ja, aber auch die Fanschar, ne? Also es ist wieder, wirklich, Doha ist voll mit kroatischen Fans. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da alles mitreißt. Ich bin da sehr gespannt, wie es dann im Stadion aussieht. Ja, dann geht's um 17 Uhr noch das zweite Duell der deutschen Gruppe. Da ist dann Spanien gegen Costa Rica am Start.
Spanien wartet seit 2006 auf einen Auftaktsieg bei einer WM, aber bei denen müssen Niederlagen zum Start nicht unbedingt was bedeuten. 2010 hatten sie gegen die Schweiz verloren, am Ende wurden sie trotzdem Weltmeister.
Ja, und dann gibt's dann noch zum Abschluss des Tages das Spiel Belgien gegen Kanada. Das sind hier wirklich meine zwei Buddies, also belgischer Stadionsprecher Chris und dann der Kanadier. Das ist auch ein sehr, sehr guter Typ. Ab 20 Uhr das Ganze dann.
Ja, der ewige Geheimfavorit Belgien, seit 12 WM-Gruppenspielen schon ungeschlagen, hat aber trotzdem nie was genützt. Die Niederlagen folgten dann irgendwann immer in den K.O.-Runden. Das letzte Auftaktmatch verloren sie übrigens 1986 und damals war Kanada das erste und bis heute einzige Mal bei einer WM mit dabei. Und zu den Kanadiern habe ich noch einen Funfact. Der Coach nämlich, John Herdman, ist der erste Nationaltrainer, der schon Frauenteams und jetzt auch eine Männermannschaft bei einer WM betreut.
Wenn du noch mal ein paar mehr Fun Facts haben willst, ne, ich habe hier den besten Gesprächspartner, habe ich hier auch übrigens ein großer Podcaster, der hat einen Podcast mit 2 altinternationalen Nationalspielern Kanadas, ganz berühmt, sind alles ganz berühmte Leute, die hier um mich rum sind, ne? Nur ich bin hier so ein Nobody, aber gut, gut. Also wir sind jedenfalls morgen wieder für euch da ab 7:07 im Podcatcher eurer Wahl, selbstverständlich.
Einfach abonnieren und reinhören und natürlich gerne auch bewerten und weitersagen. Wir hören uns dann morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Kannst auch ein bisschen angeben und sagen, I make the first Sport Podcast in Germany
every day. Habe ich den schon gesagt. Aber ich kann dir mal sagen, versuch den mal zu erklären, was Stand jetzt diese Aussage auf Englisch bedeutet. Also das war wirklich, da habe ich mir einen abgebrochen. Und Malte, ich muss jetzt die Klimaanlagen hier wieder anmachen. Ich habe, damit es ruhig ist zum Podcasten, alle Klimaanlagen ausgemacht, weil sie zu laut ist. Aber ich fange an zu transpirieren.
Ja, also nicht, dass du mir dann noch erstickst.
Wir müssen unser Gespräch jetzt beenden. Es wird für mich sehr warm.
Nicht wegschwimmen, nicht ersticken. Ich will morgen noch mit dir wieder reden. Bis dahin.
Das wirst du. Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.